Herzlich willkommen zum aktuellen Plusvision Podcast, diesmal mit Carsten Mumm von der Bank Donner und Reuschel in Hamburg bzw. in München. Er spricht mit uns über die Märkte, die Konjunktur und über Donald Trump. Außerdem wird er uns verraten, wieso die Deutschen ihr Sparbuch lieben und die Aktie so sehr meiden.
Erste Frage, geht die Zeit des billigen Geldes zu Ende? Müssen wir Börsianer vielleicht wehmütig werden? Im Hinblick auf die bereits jetzt dritte Zinserhöhung in den USA?
Ja, das ist eine Frage der Perspektive. Die Zeit des billigen Geldes geht zu Ende, wenn wir von den Niedrigzinsniveaus ausgehen. Also im Leitzinsbereich hat in den USA ja die Zinswende schon stattgefunden. In Europa sehen wir die möglicherweise in 2018. Allerdings muss man sagen, selbst wenn die Fed wie in diesem Jahr erwartet, 3 bis 4 Zinsschritte vornimmt, im nächsten Jahr vielleicht noch 1 oder 2, sind wir historisch betrachtet immer noch auf extrem niedrigen Niveaus. Und wenn wir das jetzt mal dann auf die Aktienmärkte, um auf Ihre Frage zurückzukommen, zurückführen, dann ist es so, dass die, ich sag mal jetzt für Unternehmen oder aus Unternehmenssicht, die Zinsniveaus immer noch ziemlich niedrig sind, eben im historischen Vergleich. Also unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, wenn wir von den Tiefpunkten ausgehen, ist die Niedrigzinsphase beendet oder kurz vor dem Ende. Wenn wir es aber historisch aus Unternehmenssicht betrachten, ist das deswegen kein Problem und auch nicht für die Aktienbörse.
Könnten die Zinserhöhungen ein Problem für Donald Trump werden, gerade im Hinblick auf einen steigenden Dollar?
Der steigende Dollar könnte ein Problem werden, die Zinserhöhung eigentlich nicht in meinen Augen, weil so oder so im Markt die Meinung vorherrscht oder eingepreist ist, dass es wie gesagt 2 bis 3 Zinserhöhungen gibt. Das ist die allgemeine Erwartung. Selbst wenn die Konjunktur jetzt so rasant läuft oder so gut läuft in den USA, dass es eine 4. oder gar eine 5. Zinserhöhung gibt, ist das vom Niveau her kein großer Unterschied im Vergleich zu 3 Zinserhöhungen. Also unter diesem Gesichtspunkt denke ich, natürlich wird es den Dollar anschieben und die Dollarstärke könnte ein Problem werden, wenn wir tatsächlich auf die Parität zulaufen oder möglicherweise auch nochmal deutlich darunter schießen, dann ist das natürlich ein Problem für die exportorientierte Industrie in den USA und könnte den Konjunkturanschub, den Donald Trump ja gerade auslösen möchte, torpedieren.
Ist die US-Wirtschaft aus Ihrer Sicht generell schon stark genug für weitere Zinserhöhungen?
In meinen Augen ja. Die US-Wirtschaft oder die ökonomische Entwicklung ist sehr, sehr robust. Wir erwarten im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum in den USA, das liegt zwischen 2 und 2,5%. Das ist strukturell unter den Wachstumsraten, die wir in den vergangenen Jahren im Schnitt gesehen haben. Aber da muss man sagen, da gibt es den USA wie allen weit entwickelten Industrienationen, die strukturellen Wachstumsraten liegen eben auch unter den historischen Wachstumsraten. Generell ist die konjunkturelle Entwicklung in den USA robust, denn sie wird ja eben durch die Trumpschen Maßnahmen auch nochmal angeschoben. Die Inflation kommt auch zurück und das ist sicherlich auch ein Aspekt, den die Fed ganz besonders im Blick haben wird, dass dieses Inflationsniveau eben nicht überschießt, um nicht hier so hohe Niveaus zu erreichen, dass sie der Wirtschaft dann wiederum schaden würden.
Donald Trump hat die deutsche Wirtschaft kritisiert, sie exportiere zu viel, insbesondere in die USA. Glauben Sie, dass der Export in Deutschland zu stark ist oder ist in Deutschland die Binnenkonjunktur zu schwach?
Also ich meine, den Export als zu stark zu bezeichnen, das wäre ja eine Farce, das kann man aus deutscher Sicht gar nicht machen, weil das ist ganz klar eine Stärke der deutschen Industrie.
Aber aus US-Sicht?
Natürlich, aus US-Sicht kann man das so sehen. Wenn Sie mir das erlauben, Donald Trump hat da ja auch ganz interessante Ansichten. Er hat vor einiger Zeit ja mal den Vergleich gebracht, wie viele Mercedes in den USA fahren und wie viele Chevys in Deutschland fahren und hat aus der Differenz, also es fahren natürlich viel mehr Mercedes in den USA, abgeleitet, das wäre ungerecht, so hat es er ja bezeichnet. Aber schlussendlich muss man noch sagen, wir agieren hier in einer globalen, wettbewerbsorientierten Ökonomie. Und da ist es eben so, dass derjenige, der am leistungsfähigsten ist, sei es aus Produktionskostensicht, sei es aus Innovationssicht oder Qualitätssicht, eben den größten Anteil an der Produktion hat. Und so muss man einfach sagen, die deutsche Industrie ist offensichtlich sehr wettbewerbsfähig. Und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, kann man tatsächlich eher sagen, traditionell, wenn Sie so wollen, ist der deutsche Konsum halt relativ schwach oder zurückhaltend, weil wir viel sparen.
Vielleicht können Sie den Satz vervollständigen. Der Euro ist gegenüber dem Dollar?
In meinen Augen relativ fair bewertet. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da hat sich meine Ansicht in den letzten 3 Monaten durchaus etwas gewandelt. Ich würde an dieser Stelle nicht mehr unbedingt erwarten, dass wir die Parität sehen. Das habe ich vor 3 Monaten anders gesehen, weil einfach die USA damals konjunkturell bedingt, zinsbedingt einen so deutlichen Vorsprung vor Europa hatten. Und jetzt muss ich aber sagen, gerade eben innerhalb der letzten 3 Monate liegen die USA im Vergleich zu Deutschland oder zu Europa immer noch vorn. Aber die USA haben tendenziell verloren und Europa hat gewonnen. Und das insbesondere, wenn ich mir das Thema politische Stabilität anschaue. Und was also die Präsidentschaft Donald Trumps gebracht hat in den USA, ist in erster Linie Unsicherheit, politische Unsicherheit. Und in Europa wiederum haben wir gerade eben mit der Wahl in den Niederlanden, die wir vor kurzem gesehen haben, gibt es 1, 2, 3 Anzeichen, die mich doch positiver in die Zukunft blicken lassen, was Europa angeht und was den Zusammenhalt des Euros angeht. Mhm. Und das ist was, das haben wir direkt nach der Niederlande-Wahl ja auch gesehen, das stützt den Euro. Also ich würde an dieser Stelle nicht mehr unbedingt davon ausgehen, dass wir die Parität sehen. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass wir am Jahresende auf in etwa den Niveaus stehen, die wir heute haben. Und wenn dann die EZB im Laufe von 2018 sich irgendwie mal dazu äußern muss, ob sie anfängt, ein Tapering einzugehen oder aber sogar die Zinsen erhöht, müsste das dem Euro noch weiteren Rückenwind geben.
Also Sie glauben, dass die erste Frage EZB die Zinsen vielleicht im nächsten Jahr anheben wird oder eben mit dem Tapering beginnen wird? Und zweite Frage, den Euro wird es noch länger geben?
Den Euro wird es noch länger geben, da bin ich mir ganz sicher. Ob in den heutigen Grenzen oder möglicherweise in einem Kern-Europa oder einer Kern-Eurozone, das kann man heutzutage sicherlich noch nicht beantworten oder da ist einiges möglich. Zur EZB-Politik muss man sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die EZB im nächsten Jahr mit dem Tapering beginnen wird. Sie wird nicht von Dezember auf Januar aufhören zu kaufen, aber sie wird ähnlich wie die FED sukzessive die Wertpapierkäufe zurückfahren müssen und das auch tun. Und möglicherweise ist dann im nächsten Jahr auch die erste Zinserhöhung schon in Aussicht. Also ich denke schon, dass die EZB im zweiten Halbjahr diesen Jahres anfangen wird, verbal auf diese Entwicklung hinzuwirken.
Könnte es ein Problem für die Konjunkturentwicklung in Europa werden und auch für die Schuldensituation in Europa? Steigende Zinsen, höhere Zinslasten für die eigenen einzelnen Nationen, Deutschland gar nicht mal ausgenommen?
Also das ist ein sehr interessanter Aspekt und es liegt natürlich auch die Frage nahe, ob nicht die USA ein ähnliches Schuldenproblem haben wie Euroland. Und es ist de facto ja so. Die Verschuldungsraten in den USA sind nicht ganz so hoch, aber Trump tut alles dafür, diese Verschuldungsraten wieder weiter nach oben zu bringen. Es gibt nach wie vor ein enormes Haushaltsdefizit in den USA. Das heißt, vom Grundsatz her haben wir im Dollarraum in den USA und im Euroraum keinen gravierenden Unterschied, was die Haushaltssituation oder die Schuldensituation angeht. Es gibt einen deutlichen Unterschied und der ist einfach das Vertrauen in die Ökonomie. Und da muss man sagen, vor dem Hintergrund dieser politischen Unsicherheiten, der politischen Uneinigkeit, die wir in Europa gesehen haben in den letzten Jahren, fehlte insbesondere das Vertrauen in den Zusammenhalt der Eurozone und damit kamen eben Fragezeichen auf, ob der ein oder andere Peripheriestaat seine Schulden noch zurückzahlen kann oder nicht austreten muss. Das ist das Kernproblem. Wenn das Vertrauen da ist, das zeigt Japan, Staatsverschuldung deutlich über 200% vom BIP, oder aber die Anleihen abgenommen werden, sag ich mal so, dann ist eine hohe Staatsverschuldung also kein Problem. Und in meinen Augen, diese Tendenz, die wir gerade angesprochen haben, die mich für Europa eher positiver in die Zukunft blicken lässt als noch vor 3 Monaten, die ist in meinen Augen auch einfach eine Steilvorlage oder ein positives Zeichen auch für den Euro.
Also Gold braucht niemand mehr?
Gold macht Sinn unter dem Gesichtspunkt der reinen Versicherungsbetrachtung in meinen Augen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Gold ist ein hochemotionales Thema und ist deswegen auch nur individuell und zwar aus Anlegersicht weniger als aus Beratersicht zu beantworten. In meinen Augen macht Gold dann Sinn, wenn man sich überlegt, eine gewisse Position, 5-10% beispielsweise seines gesamten Vermögens in Gold anzulegen, wenn man dann einfach ruhiger schlafen kann. In meinen Augen ist Gold keine Assetklasse in dem Sinne, weil sie keinen Zins zahlt, keine Dividende zahlt, im Gegenteil sogar noch kostet im Sinne der Aufbewahrung. Also es ist eigentlich eine reine Spekulation auf Kursentwicklung. Spekulation nicht im negativen Sinne. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es einfach eine ganz individuelle Entscheidung, ob jemand eine gewisse Goldposition mit reinnehmen möchte in seine Gesamtallokation dann aber als strategische Positionierung, also nicht aktiv gemanagt, einfach reinlegen, liegen lassen für den extremen Krisenfall. Dann kann es einen diversifizierenden Effekt haben.
Sie haben einen recht positiven, aus meiner Sicht recht positiven Konjunkturausblick für die Welt gegeben, für die Eurozone, für USA. Wie könnte sich der Ölpreis angesichts dieses möglichen Szenarios entwickeln?
Ja, ich denke, der Ölpreis ist aus dieser Rolle als wesentlicher konjunkturbeeinflussender Faktor zunächst einmal raus. Weil wir mittlerweile sehen, dass wir eine relativ stabile Spanne haben, die so zwischen 40 und 60 Dollar in etwa liegt. Es gibt in meinen Augen jetzt wenige Aspekte, die dafür sprechen, dass der Ölpreis zeitnah aus dieser Spanne herausfällt. Zum einen glaube ich schon, dass die Ölpreise nach oben ein Stück weit gedeckelt sind. Wir haben das Thema Fracking, wir sehen das Thema Fracking in den USA, was ja in der Lage ist, jetzt diese OPEC-Förderkürzung tatsächlich schon zu kompensieren. Das heißt, in den USA kann man um die 60 Dollar heutzutage Öl produzieren. Man ist relativ schnell in der Lage, die Produktion rauf oder runter zu fahren. Also darum glaube ich, dass da irgendwo schon ein gewisser Deckel drauf liegt. Nach unten wird der Ölpreis auch in meinen Augen vor dem Hintergrund dieser konjunkturell recht robusten Aussichten, wie Sie es gerade eben auch zusammengefasst haben, auch nicht mehr deutlich nach unten fallen können. Also die 30 Dollar, die wir letztes Jahr gesehen haben, die sind in meinen Augen auch eher in den Bereich der Spekulation im negativen Sinne zu stecken. Also ich denke, robustes Umfeld für den Ölpreis, kein wesentlicher konjunkturbeeinflussender Faktor.
Also zusammenfassend, Gold als Versicherung mit Öl eher seitwärts. Was präferieren Sie sonst? Bundesanleihen oder doch dann lieber den DAX derzeit?
Also man kann sich relativ schwierig auf eine der beiden Seiten schlagen. Grundsätzlich ist der DAX zu präferieren, weil bei der Bundesanleihe nach wie vor, jetzt sage ich es mal ganz grob über den Daumen, Nullzins steht. Bei einer Inflation, die zwischen 1,5 und 2% liegt. Also handfeste, ganz klare negative Realrendite. Während ich im DAX immer noch Dividendenrenditen habe, die liegen im Schnitt zwischen 2 und 3%, bei einzelnen Unternehmen deutlich darüber. Und allein unter dem Gesichtspunkt, was den laufenden Ertrag sozusagen angeht, ist der DAX wesentlich attraktiver. Natürlich hat der DAX auch heftigere Schwankungen zu verzeichnen. Und das ist wiederum eine individuelle Einstellung, die eigentlich jeder Kunde für sich allein treffen muss, wie hoch er jetzt eine Aktienquote ausnutzt in seinem liquiden Vermögen, immer betrachten vor dem Hintergrund seines gesamten Vermögens. Wenn wir über gerade, also wir sprechen sehr, sehr viel mit sehr risikosensitiven Investoren, da geht es immer im ersten Schritt zunächst einmal darum, Aktienquoten in ein reines Rentenportfolio aufzunehmen. Und da sprechen wir über 10, 20 oder 30%. Und dieser Anleger wird sich auch trotz Nullzinsen nicht komplett von der Bundesanleihe trennen, weil es einfach doch ein Safe Haven ist, wie man so schön sagt, im Krisenfall der sichere Part in der Allokation darstellt.
Prognosen sind ja immer schwierig, besonders weil sie in die Zukunft gerichtet sind. Trotzdem die Frage, wo steht der DAX am Jahresende?
Ja, wir sind positiv, was den DAX angeht. Wir haben unsere DAX-Prognose, die am Jahresanfang noch bei 12.000 Punkten lag. Man könnte jetzt sagen, war richtig, ist nur früher eingetreten. Nein, die war zugegebenermaßen natürlich recht verhalten. Haben wir mittlerweile angepasst. Wir können uns durchaus vorstellen, dass der DAX im laufenden Jahr nochmal deutlich an Dynamik dazu gewinnt und haben unsere Prognose auf 13.000 Punkte angepasst.
Eine Frage zum Gefühl der Deutschen. Warum mag der Deutsche keine Aktien und warum liebt er sein Sparbuch?
Also der Deutsche ist natürlich immer schon sehr sicherheitsorientiert gewesen. Ich glaube, das ist einfach das Wesen unserer Gesellschaft. Und es gab ja einen kleinen Hoffnungsschimmer, was die Aktienkultur angeht, Ende der 90er Jahre, im Aufkommen der Internetbubble, als die Volksaktie der Deutschen Telekom aufgekommen ist. Da haben ja durchaus mal mehr Deutsche zur Aktie gegriffen, sind dann im Zusammenbrechen der Internetblase bitter enttäuscht worden und haben sich seitdem geschworen, Aktien auch nie wieder anzufassen. Also insofern, ich denke, es ist eine Mischung aus sowieso schon vorsichtiger Einstellung, dem Vertrauen auf das Sparbuch, auf die Zinsen, und eine Enttäuschung, die wir vor 15 Jahren erlebt haben oder die diese Anleger vor 15 Jahren erlebt haben, die uns, die dem allgemeinen Anleger sozusagen zurzeit auch nicht erlauben, aus dieser Negativsicht der Aktienmärkte wieder rauszukommen. Und da muss man natürlich dazu sagen, fairerweise gibt es natürlich dann auch von Banken aus der Finanzbranche an sich überwiegend Negativnachrichten in den letzten Jahren, die jetzt auch nicht dazu beigetragen haben, das Vertrauen in die Kapitalmärkte zu erhöhen. trotzdem in meinen Augen eine fatale und eine falsche Entscheidung aus Anlegersicht.
Das war Carsten Mumm, Bankdirektor bei Donner und Reuschel, der dort die Kapitalmarktanalyse verantwortet. Vielen Dank für das Interview.